Ja, einen schönen guten Abend und herzlichen Dank für Ihren netten Willkommensgruß. Ich freue mich, dass so viele heute gekommen sind, um zu diesem schon angekündigten Thema etwas zu hören. Aber zuvor noch ein paar kleine Hinweise vom CD- und Büchertisch. Der Christian Brandt, der ganz hinten am Ende sitzt, der wird auch diesen Vortrag aufnehmen. Und er hat mir gesagt, 5 Minuten danach kann man die fertige CD von diesem Vortrag schon in Original bekommen. Er hat so etwa 60 andere Themen auch mitgebracht. Eins, was gut auch hier zu Weihnachten passt. Was war der Stern von Bethlehem? Oder der Mensch, Produkt des Zufalls oder geniale Konstruktion? Darüber habe ich gestern in Holzgerlingen gesprochen. Und viele andere Themen kann man dort sehen. Und vom Büchertisch ein Buch einfach hier mal genannt, So steht's geschrieben. Das ist ein Buch, das sich mit der Bibel auseinandersetzt und mit der Frage der Glaubwürdigkeit der Bibel. Und ein Kapitel ist vielleicht von besonderem Interesse in unserem Land, das wird immer mehr von Bedeutung sein in Zukunft, nämlich die Unterschiede zwischen Bibel und Koran. Vielleicht ein bisschen tiefer. Ja, ein bisschen tiefer. Nee, etwas mehr. Ja, so ist besser. Genau. Ja, schauen Sie sich einfach da um. Es sind nicht mehr allzu viele Bücher da, die sind also auch dort in Holzgerlingen gut weggegangen. An den früheren Königshöfen war es üblich, dass man sich ganz bestimmte Personen gehalten hatte, und zwar ganz nach Geschmack des jeweiligen Königs. Manche Könige, die die Musik sehr liebten, hatten einen Hofkapellmeister. Und der Hofkapellmeister war dafür verantwortlich, dass am Hofe gute Musik gepflegt wurde. Es gab aber auch Könige, die sich für Astronomie in besonderer Weise interessierten, und so hielten sie sich einen Hofastronomen. Und es gab sogar einen russischen Zar, der sich besonders für Mathematik interessierte, und er hatte den Leonhard Euler eingestellt, und zwar mit einer ganz bestimmten, unter einer ganz bestimmten Bedingung. Er sollte in jeder Woche etwas ganz Neues in der Mathematik herausfinden. Und das ist ihm wirklich gelungen. Er hat diesen Vertrag einhalten können. Aus diesem Grunde muss man, wer ein technisches oder mathematisches Studium macht, muss sehr viele Gleichungen lernen, die Euler entdeckt hat und Euler abgeleitet hat. So gab es also alle möglichen Leute an den Höfen. Und eine Person möchte ich noch in besonderer Weise erwähnen, das ist der Hofnarr. Der Hofnarr hatte an den Königshöfen eine ganz besondere Bedeutung. Es war sehr schwierig, einem König die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, aber er wollte doch wissen, was im Volke gedacht wird und wie man über ihn denkt. Und da hatte er den Hofnarren, und der Hofnarr hatte die Möglichkeit, dem König auch unangenehme Dinge irgendwie ganz sanft beizubringen. Und der eine König hatte nun einen Hofnarren, der hat das ganz vortrefflich gemacht. Er löste seine Aufgabe ganz hervorragend. Und da hat der König ihn auszeichnen wollen und hat ihm einen goldenen Narrenstab überreicht und hat gesagt, du bist der beste Hofnarr, den ich kenne. Und darum sollst du den goldenen Narrenstab bekommen. Aber wenn du jemals einen findest, der noch ein größerer Narr ist als du, dann reiche diesen Narrenstab weiter an den. Das sagte er, werde ich tun. Aber ich glaube, so einen gibt's nicht. Ich bin doch der größte Narr. Davon war er auch selber überzeugt. Aber es vergingen jetzt Jahre und plötzlich wurde der König sehr schwer krank. Ja, sogar todkrank. Und da ließ der König den Hofnarren zu sich kommen und sagte ihm davon, dass er jetzt eine sehr große, eine lange Reise antreten wird. Und zwar eine Reise, von der er nicht mehr zurückkommen wird. Dann sagte der Hofnarr, dann hast du diese Reise ja sicherlich sehr gut vorbereitet. Darauf der König, nein, ich hatte keine Zeit. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und da holte der Hofnarr den goldenen Stab aus der Tasche und sagt, König, du bist wirklich der größte Narr. Und du hast gesagt, ich soll diesen Stab weitergeben an jemanden, der ein noch größerer Narr ist als ich. hier hast du deinen Narrenstab zurück. Du wusstest, dass du diese Reise antreten musst und hast sie überhaupt nicht vorbereitet. Das darf uns nicht passieren. Denn wir alle, die wir heute hier sind, werden einmal diese letzte Reise antreten müssen, ob wir es wollen oder nicht. Vielleicht schon der ein oder andere von uns in sehr kurzer Zeit. Das wissen wir nicht. Aber dass wir einmal durch müssen, das gilt für jeden. Und darum ist dieses Thema auch ein sehr wichtiges, mit dem wir uns beschäftigen und mit dem sich auch sehr viele andere Menschen beschäftigt haben. Man kann quer durchgehen durch alle möglichen Berufe und Schichten der Bevölkerung. Alle haben irgendwie über die Frage des Todes nachgedacht. Was wird eigentlich sein und wie ordne ich das in meinem Leben ein? Wie bereite ich mich vor? Was denke ich über den Tod? Da haben sehr, sehr viele Leute darüber nachgedacht. Und ich möchte einmal ein paar Beispiele nennen, was Leute so bedacht haben über den Tod. Da ist zunächst einmal zu nennen die amerikanische Schauspielerin Shelley MacLaine. Und sie hat Folgendes gesagt. Mit meinem Hund Terry habe ich sogar einen eigenen Gott an meiner Seite. Er ist nämlich eine Reinkarnation des ägyptischen Gottes Anubis, der die Gestalt eines Hundes hat. Das mag sich seltsam anhören, aber Terry und ich haben schon mindestens ein gemeinsames Leben im alten Ägypten verbracht. Er ein Tiergott und ich eine Prinzessin. Jetzt hat uns das Leben wieder zueinander gebracht. Merkwürdige Gedanken. Eine andere amerikanische Schauspielerin, Drew Barrymore, hat einmal gesagt, wenn ich sterbe, dann möge man meine Asche der Katze zu fressen geben, dann lebe ich wenigstens in der Katze weiter. Nun, ich muss sagen, die Sache ist nicht zu Ende gedacht, denn was passiert, wenn die Katze stirbt? Die wird ja auch mal sterben. Wer frisst die Asche der Katze? Das muss man doch einfach mal weiter bedenken. 2005 starb mit 75 Jahren Harald Junke, ein bekannter Schauspieler und Entertainer. Und in der Berliner Gedächtniskirche hielt der Wetten-das-Moderator Thomas Gottschalk die Trauerrede. Und in dieser Trauerrede sagte er Folgendes. Fast scheint es, als sei der liebe Gott es leid gewesen, sich im Himmel unter seinem Niveau amüsieren zu müssen. Der Himmel wird seine Freude über Harald haben. Ich staune, wie wenig Ahnung doch viele Menschen über Gott und den Himmel haben, dass sie so etwas von sich geben. Willy Milovic, ein Kölner Volksschauspieler, hat Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, was das Geschrei um den Tod soll. Ich lasse mich am besten überraschen. Nun, der ist gleichzusetzen mit dem König, von dem wir eben gesprochen haben. Er bereitet sich überhaupt nicht vor und geht dann in den Tod. Man kann nur sagen, wie schrecklich. Das werden wir noch im Einzelnen sehen. Viele Leute haben nachgedacht über den Tod und es sind so unterschiedliche Lösungen dabei herausgekommen. Und ich möchte einfach noch mal so ein paar Dinge da nennen. Ein reicher Mann in Amerika war fasziniert von einer großen Schauspielerin von Marilyn Monroe. Und er dachte, ich werde mir die Grabstelle kaufen neben Marilyn Monroe. Und er war bereit, da weit über $100,000 dafür zu zahlen, für diese Grabstelle. Und dann hat er gesagt, ich würde Marilyn Monroe noch gerne einmal wiedersehen. Und durch das Grab an ihrer Seite komme ich ihr schon viel näher. Also was die Leute so alles bedacht haben. Es sind viele Bücher im Umlauf von der Schweizer Psychologin Elisabeth Kübler-Ross. Und sie hat den Tod dargestellt als einen schönen Schmetterling. Also es ist etwas ganz Wunderbares, hat sie beschrieben, wenn man stirbt. Keine Angst vorm Tod, macht euch keine Sorge. Und so hat sie viele Bücher geschrieben und viel über den Tod geredet. Aber so hat sie es selber nicht erlebt. Sie erlebte mehrere Schlaganfälle. Sie dämmerte hoffnungslos dahin in ihrem Haus in Arizona. Und als sie im Sterben lag, berichtet sie, dass sie von Geistern und Dämonen umgeben ist. Also es war mit dem Schmetterlingen doch nicht so, wie sie es selber verkündigt hat. In der Zeitung Die Welt schrieb ein Journalist, manchmal schaffen es die Journalisten, das auf den Punkt zu bringen, mit wenigen Sätzen, hier einfach mit drei Worten. Und der Kommentator schrieb über ihr Werke Kitsch, Zuckerguss, Unwahrheit. Besser kann man es nicht sagen. Sehr treffend beurteilt. Der frühere Bundespräsident Roman Herzog wurde einmal von einem Journalisten gefragt, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Und dann hat er gesagt, ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Auch merkwürdig. Wie kann ein Bundespräsident so etwas sagen? Wenn er das wüsste, müsste er es doch auch seinem Volk weitergeben. Würde ich einfach mal so denken. Wir würden vielleicht annehmen, dass wir über den Tod vielleicht in besonderer Weise nachdenken, wenn wir dem Tode nahe sind. So habe ich eigentlich auch immer gedacht. Bis ich eines Tages mit dem Auto unterwegs war und ein Interview im Radio hörte. Und zwar ging es darum, es war ein Jahrestag über die Rettung dieser Menschen bei dem Grubenunglück von Lengede. Und interviewt wurde damals Bernhard Wolker. Und es war ein Grubenunglück, das weltbekannt geworden ist. Und es wurden nach 14 Tagen noch 11 Bergleute gerettet. Man hatte eigentlich schon alles aufgegeben, hat gesagt, es ist keine Rettung mehr möglich, vor allen Dingen auch so viele Tage, nachdem so viel Wasser in dieses Bergwerk eingedrungen war. Aber es gab einige Leute, die konnten sich in einem sogenannten alten Mann retten, also eine Höhle, wo noch genug Luft drin war, sodass das Wasser nicht nachkommen konnte. Und da hielten sich jetzt diese Leute auf. Und sie haben ausgeharrt in völliger Dunkelheit. Die Grubenlampen waren längst am Ende mit ihren Batterien. Das Gestein fiel oben runter, immer wieder. Und einige sind in diesen Tagen von dem Gestein erschlagen worden. Also es hat Tote gegeben, noch nach einigen Tagen. Und dann hat man von oben eine Bohrung gemacht, dort in diese Tiefe hinein. Mit einer sogenannten Dahlbusch-Bombe ließ man eine Rettungsgerät runter, wo man einsteigen konnte und dann nach und nach rausgezogen wurde. Und jetzt, viele Jahre danach, gab es ein solches Interview und da wurde jetzt einer der Sprecher interviewt und man fragte ihn und sagte, der Reporter sagte, sagen Sie mal, Herr Wolter, worüber haben Sie sich damals unterhalten, als Sie in dieser Situation waren, wo schon einige gestorben waren, in Ihrer Höhle? Und was waren Ihre Themen? Und da hat er gesagt, ja, wir haben gesprochen über Arbeit, über Fußball, über Lotterie, über alles Mögliche. Da habe ich gedacht, jetzt muss doch endlich mal die Frage kommen, wir haben nachgedacht über den Tod, was wird sein? Wir sind ja nur noch eine ganz kurze Zeitstrecke vom Tod entfernt. Aber nein, die Frage kam nicht. Und dann fragte der Reporter als letzte Frage, sagen Sie mal, hat diese Situation Ihr Leben verändert? Und dann sagt er, nein, überhaupt nicht. Und daran wurde mir deutlich, selbst wenn wir ganz nah am Tode sind, verdrängen wir immer noch diese Frage. Obwohl wir wissen, dann ist das Leben zu Ende. Es bewegt uns offensichtlich gar nicht. Und darum freue ich mich heute ganz besonders, dass so viele gekommen sind, weil wir sagen, uns bewegt diese Frage sehr wohl. Wir wollen wissen, was ist eigentlich danach? Was geschieht mit uns, wenn wir hier die Augen schließen? Das ist eine wichtige Frage, weil wir ja alle durch den Tod hindurchgehen. Wir müssen alle hindurch. Sicherlich ist uns noch bekannt, Rudolf Augstein, der Herausgeber des führenden deutschsprachigen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Und kurz vor seinem Tode wurde er von einem Reporter interviewt und er wurde gefragt, glauben Sie an Gott? Und darauf gab Rudolf Augstein folgende Antwort. Nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten. Und dann muss ich mich damit auch gar nicht weiter beschäftigen. Wenn ich weg bin, dann bin ich weg. So einfach war das für ihn. Wir wollen schauen, wie das ist und wie er das erlebt hat. Dazu komme ich gleich. Vor einiger Zeit bekam ich einen Brief. Ich kriege viele Briefe, ich kann die gar nicht alle beantworten. Und da schrieb mir einer, der irgendeine CD von mir offensichtlich gehört hatte, und er nahm Stellung zu dem Thema Tod. Und dann sagte er, ich will Ihnen Folgendes sagen. Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, niemand kann überhaupt etwas über den Tod sagen. Zunächst mal war ich ganz entsetzt, dass er sowas schrieb. Aber dann, als ich weiter nachdachte, dachte ich, der hat ja recht. Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Wir sind doch alle in der gleichen Position. Wir haben doch keine Ahnung. Ist doch noch keiner dort gewesen. Wir wissen doch gar nicht, was dort ist. Warum? Weil keiner Kompetenz hat. Das ist das Problem. Was müsste jemand für eine Kompetenz haben, damit er uns darüber informieren kann? Ich würde sagen, so. Er müsste selbst im Tode gewesen sein, aber auch zurückgekommen sein. Dann hätte er Kompetenz. Aber das reicht mir noch nicht. Er müsste auch zeigen, dass er sich vor dem Tode nicht fürchtet und dass er Macht hat über den Tod. Und noch eine ganz, ganz wichtige Bedingung kommt hinzu, wenn er Kompetenz hat für uns. Er müsste uns die Wahrheit sagen. Denn wenn er auch so denkt wie der frühere Bundespräsident Roman Herzog, wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Das würde uns auch nicht helfen. Und wenn wir die Messlatte so hoch setzen, dann bleibt nur noch ein einziger übrig, der Kompetenz hat in dieser entscheidenden Frage. Und dieser eine, das ist Jesus. Es gibt keinen zweiten. Denn er war im Tode gewesen. Er war wirklich tot. Und damit die Leute auch wirklich wussten, er ist tot, alle seine Feinde, haben sie, als er am Kreuz war, mit einer Lanze in seine Seite gestochen und das Blut abfließen lassen. Und dann waren sie gewiss, der ist wirklich tot. Den sind wir los. Aber er hatte vorausgesagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Und am dritten Tage war das Grab leer. Als die Frauen am Ostermorgen zum Grab kommen, sehen sie, das Grab ist leer. Und der Engel sagt, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Also da war einer, der ist durch den Tod gegangen und er ist zurückgekommen. Und da ist einer, der hat Macht über den Tod. Er befiehlt dem Tod und der Tod muss gehorchen. Als er nach Bethanien kam und sein Freund Lazarus schon gestorben war, kommen die Frauen ihm entgegen und sagen, der Lazarus war krank. Wärst du doch bloß etwas eher gekommen. Wir wissen, du kannst Kranke heilen, du kannst Kranke gesund machen. Wärst du gekommen, du hättest den Lazarus heilen können. Aber jetzt ist es zu spät. Der ist tot. Wir sitzen schon hier bei der Beerdigungsfeier. Und was tut Jesus als erstes? Er drückt sein Mitgefühl aus und weint. Er tut das, was er anderen gesagt hat. Weint mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Das tut er als erstes. Und dann geht er an das Grab und sagt zu den Leuten, wälzt den Rollstein weg. Und ich kann mir gut vorstellen, diese Beerdigungsgesellschaft, da die Trauer feiern, die sagen bloß das nicht. Jetzt in der Hitze Israels, der stinkt schon. Bloß das nicht. Verderbt uns hier nicht jetzt noch den Kaffee, den wir hier trinken. Aber dann tun die das und dann ruft Jesus in dieses Grab hinein, Lazarus, komm mal raus! Und was passiert? Der kommt. Augenblicklich. Der ist da. Er hat Macht über den Tod. Jesus verfügt über den Tod. Der Lazarus kommt raus. Wir haben schon gesagt, er stinkt. Was ist denn das, wenn da eine Leiche stinkt? Das sind die Makromoleküle, die die langgestreckten DNS-Moleküle, die Eiweißmoleküle, die zerfallen. Und diese kleinen Molekülenden, die da zerfallen sind, die werden von der Luft aufgenommen und werden transportiert. Und das gelangt auch in unsere Nasen hinein. Und das nehmen wir wahr als Leichengeruch. Und sagen, das stinkt, ekelig, dieser Leichengeruch. Und wenn Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, was bedeutet das für alle diese Molekülenden, die schon vom Wind verweht sind bis nach Jerusalem oder sonst wohin? Die bekommen den Befehl von ihm, ihr marschiert jetzt sofort zurück in Zelle 7.853.676. Was tun die? Sofort, augenblicklich, marsch hinein, wo sie waren. Alle sortiert nach Zellennummer, wo sie waren. Gewaltig. Hier hat einer Macht über die Moleküle, über den Tod, über alle Dinge. Dieser Jesus ist wirklich einer, der Kompetenz hat. Aber jetzt kommt noch die vierte Bedingung. Sagt er uns auch die Wahrheit? Jesus ist der Einzige gewesen, der über diese Erde gegangen ist, der nie eine Lüge getan hat. Nur er konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Das konnte sonst niemand sagen. Gemessen an der Person Jesu sind wir alle Lügner und Gauner. Aber Jesus ist die Wahrheit. Jetzt merken wir, wir sind jetzt bei der richtigen Person angekommen. Die Person, die uns verbindlich Auskunft geben kann, was wirklich ist mit dem Tod. Was geschieht mit uns, wenn wir sterben? Und ich bin so froh, dass Jesus uns informiert hat. Er hat uns ganz genau erklärt, was sein wird. Und das hat er uns beschrieben in Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Jetzt hören wir auf die Worte Jesu, wo er uns informiert. Und er sagt, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tische fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Soweit die Aussage Jesu. Und wir sehen hier in diesem Text nicht, was 5 Minuten nach dem Tode geschieht, sondern schon eine Millisekunde nach dem Tod. Wir verlassen diese Erde hier und in dem Moment, schon gleich danach, sind wir entweder in Abrahams Schoß oder in der Hölle, wie es hier steht. So massiv sagt uns das der Jesus. Und wenn wir das betrachten, diesen Text, das ist ein unvorstellbar knallharter Text. Der geht unter die Haut, das merkt man richtig, meine Güte nochmal, was passiert hier bloß nach dem Tod? Und wir sehen, Jesus mutet uns die ganze Wirklichkeit, die ganze Wahrheit des Todes zu. Warum? Weil wir gut informiert sein müssen. Aber das gefällt vielen Menschen nicht. Und gerade dieser Text, das ist ein Text, der wird überhaupt nicht geliebt von den Menschen. Weder von den Theologen, noch von den Sekten, noch von vielen Leuten. Diesen Text mögen sie nicht. Und was machen sie? Sie versuchen, diesen Text irgendwie zu beseitigen. Und so bekam ich vor einiger Zeit einen Brief, da schrieb mir jemand, das ist alles nicht so schlimm, denn es handelt sich nur um eine gedichtete Lehrerzählung, eine Parabel oder ein Gleichnis. Gleichnisse dienen dazu, etwas zu verdeutlichen, indem sie einen Sachverhalt mit einem anderen, der nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen muss, verglichen wird. Also merken wir, hier wird das abgemildert, das ist nur ein Gleichnis. Das ist nur so eine Erzählung, eine Lehrerzählung. Vielleicht kann man ja was daraus lernen. Stimmt aber nicht, ist kein Gleichnis. Dies ist eine Realerzählung Jesu, wo er uns mitteilt, was unmittelbar nach dem Tode ist. In einem Gleichnis kommen nie Personen vor, keine Personennamen. Da heißt es immer, ein Bauer ging aus und säte. Also irgendeiner ohne Namen, wie der hieß. Eine Frau suchte einen Groschen. Irgendeine Frau, ohne Namen. Aber hier kommt Abraham vor, hier kommt Lazarus vor, von Mose wird gesprochen, hier tauchen Personen auf. Das ist eine Realerzählung. Das hat nichts mit einem Gleichnis zu tun. Wer das zu einem Gleichnis wegretuschiert, der entstellt die Bibel und gibt entscheidende Wahrheiten der Bibel auf, wo wir informiert werden, was wirklich hier Sache ist. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig festzustellen, dass es sich hier wirklich um eine reale Erzählung handelt, wo Jesus uns informieren will. In Gleichnissen wird auch immer ein Vergleichspunkt genannt, wo etwas mit einem anderen verglichen wird. Dazu gibt es Gleichnisse. Hier wird nichts verglichen. Hier wird ausgesagt, was Realität ist und was da ist. Ich komme jetzt nochmal zurück auf Rudolf Augstein, der ja viele Artikel geschrieben hat und sich insbesondere in seinen Artikeln gegen die Botschaft der Bibel gewandt hat. Dafür war er bekannt. Wenn dieser Mann heute, jetzt, hier und heute, die Möglichkeit hätte, in seinem Spiegel einen Artikel zu schreiben. Ich habe mir mal überlegt, was würde er wohl schreiben? Er würde gerne schreiben. Und er würde vielleicht so schreiben. Ihr lieben Spiegelleser, mit dem Tod ist nicht alles aus. Ich habe mich geirrt. Ich lebe und ich muss leben, aber an einem ganz, ganz schrecklichen Ort. Wer hier hinkommt, kommt nie mehr weg. Für mich ist alles zu spät. Ihr lieben Spiegelleser, kehrt um, damit ihr nicht auch hierher kommt. Ihr lebt noch in der Welt. Dort bei euch kann man sich noch entscheiden. Hier nicht mehr. Es gibt ein zu spät. Ich habe es erfahren. Bekehrt euch zu Jesus und folgt ihm. Wenn ihr das tut, kommt ihr an den schönen Ort. Das würde er uns schreiben. Das würde auch der reiche Mann, der in der Hölle sitzt, auch schreiben. Aber es ist ihm alles verwehrt. Es gibt kein Zurück. Und es gibt keinen Brief und keine Botschaft von dort. Das wird hier auch so deutlich uns gesagt. Die Bibel spricht hier von Abrahams Schoß. Was ist das? Abrahams Schoß ist in der Sprache der Bibel genau das, was der Jesus dem Schächer am Kreuz sagt. Da war der eine Schächer, der sich erkennt in seiner Schuld, so ein Mörder, ein Verbrecher. Und im letzten Augenblick, dort, als er auch gekreuzigt wurde mit Jesus, ruft er ihn an und sagt, wenn du in dein Königreich kommst, dann denke doch auch an mich. Wir sind zu Recht hier, an diesem Platz. Und Jesus gibt ihm die Antwort und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Da steht nicht Himmel, noch nicht im Himmel, im Paradies. Aber das Paradies ist ein außergewöhnlich schöner Ort, der genannt wird hier wie in diesem Text als Abrahams Schoß. Ich will es mal so ganz frei übersetzen, der sitzt beim Abraham auf dem Schoß und macht Hoppe Hoppe Reiter vielleicht. Also etwas Väterliches, etwas Schönes ist das, geborgen. Und der ist auch nicht tot, er lebt und der andere auch. Also wenn manche sagen, ja, beim Tode, da erlebt man nichts mehr, man hat einen tiefen Schlaf oder was alles die Menschen erfunden haben, ist alles falsch. Sondern sie leben, unsere Toten leben alle. Nur die Frage, an welchem Ort? Das ist der Punkt. Man kann jetzt die Frage stellen, warum mutet uns Jesus einen solchen schrecklichen, kann man sagen, Text zu? Ist doch viel schöner, ein Kapitel zu nennen über die Liebe Gottes. Das klingt doch viel schöner. Warum nennt er uns einen solchen Text? Und das ist mir deutlich geworden, als ich einmal mit dem Auto über die A45 fuhr. Das ist eine der teuersten Autobahnen, die wir in Deutschland haben. Und stellen wir uns vor, ich fuhr da das nachts über diese Autobahn. Das ist eine Autobahn im Siegerland, wo es bergauf, bergab geht. Da hätte man natürlich auch die Autobahn hochbauen können, runter wieder, nicht wahr? Das wäre sehr teuer geworden. Und da hat man sich überlegt, es wurde ohnehin noch teuer, dass man die Täler überbrückt, indem man riesige Betonstelzen gebaut hat und darauf die Autobahn gelegt hat. Und so fährt man auf der A45 fast geradlinig durch ein bergiges Land hindurch, ohne bergauf und ab zu fahren. Das war natürlich sehr, sehr teuer. Und ich habe überlegt, als ich über seine riesige Talbrücke fuhr, die hätte jetzt ja auch in der Nacht eingestürzt sein, mittendrin. Gibt's ja alles. Und was würden wir alle tun, wenn wir über so eine Autobahn fahren, wo die Talbrücke mittendrin durchgebrochen ist? Nun, dann geht's in den Abgrund. Und wenn wir gerade noch unser Auto stoppen können, wir drücken auf die Bremse, und können das Auto gerade noch halten. Oh, wunderbar, gerade noch geschafft. Und was würden wir dann alle tun, nachdem wir das gerade noch geschafft haben und dem Abgrund entronnen sind? Na, wir würden doch das alle tun. Wir würden unsere Warndreiecke rausholen. Wir würden unsere Blinkanlage einschalten. Und würden uns selbst mitten auf die Autobahn stellen und die anderen auch warnen und sagen, haltet an, stopp, es geht hier in den Abgrund. Haltet an! Und dann kann ich mir vorstellen, da kommt einer mit einem dicken Wagen an und sagt, haltet mich nicht auf. Ich muss morgen früh um 9 Uhr in Frankfurt sein. Ich habe einen Millionenauftrag zu unterschreiben. Wenn ich nicht da bin, kriege ich den Auftrag nicht. Haltet mich nicht auf! Und er gibt Gas. Und was passiert? 3 Sekunden später sitzt er im Abgrund. Der unterschreibt nichts mehr. Und genau das tut Jesus. Er warnt uns. Er sagt, die Brücke ist eingestürzt. Wir fahren auf eine eingestürzte Brücke zu, mit Vollgas sogar, in unserem Leben. Und der Jesus sagt, stopp, sieh zu, dass du dort nicht hinkommst, in diesen Abgrund. Jesus, können wir sagen, ist die Warnlampe Gottes, dass wir nicht in den Abgrund fallen. Und dieser Abgrund, das ist die Hölle. Und da marschieren wir drauf zu, geradlinig, wie auf der Autobahn, mit Vollgas fahren wir, weil wir uns gar nicht darum kümmern oder ganz verrückte Ideen entwickelt haben, wie wir es ja vorhin gehört haben, wie wir mit dieser Frage des Todes umgehen. Und weil niemand die Antwort weiß und aus niemand richtig Bescheid sagen kann, was wirklich danach ist. Nur der Herr Jesus informiert uns richtig und er informiert uns über den wahren Sachverhalt, der nach dem Tode sofort stattfindet. Die Bibel sagt uns, dass das Paradies noch nicht der endgültige Aufenthaltsort ist. Das hat sich Gott so ausgedacht. Es wird noch eine erste Auferstehung geben und eine zweite Auferstehung. Und die erste Auferstehung wird die sein aus dem Paradies heraus. Die Bibel bezeichnet das als Auferstehung. Und die Bibel sagt uns, freut euch, wenn ihr teilhabt an der ersten Auferstehung. Und in der ersten Auferstehung werden alle auferstehen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben oder zu alttestamentlicher Zeit an Gott geglaubt haben. Also ein Hiob, ein David und wie sie alle gehießen haben, alle sind jetzt noch an diesem Ort des Paradieses. Aber dann, wenn dieser Tag kommt, der Tag der ersten Auferstehung, dann werden sie alle auferstehen, ohne Ausnahme, aus dem Paradies hinaus. Und dann marschieren wir alle, Millionen und Millionen von Menschen, wir marschieren ein in den Himmel, vor den Thron Gottes. Und das muss etwas ganz Gewaltiges sein. Das hat sich Gott so ausgedacht, dass dann alle gleichzeitig einmarschieren und der Abraham hat keinen Vorteil gegenüber uns. Sondern wir marschieren zusammen mit Abraham und Noah und Mose und wie sie alle heißen, nicht wahr? Marschieren wir dann gemeinsam ein in den Himmel, unseren ewigen Aufenthaltsort, unsere ewige Bestimmung. Wunderbar. Das alles erklärt uns die Bibel sehr präzise, sehr genau. Wir sind sehr gut informiert. Aber schauen wir uns auch die andere Seite an, die der Herr Jesus uns hier auch sagt und die er immer wieder lehrt. Wenn der Jesus über die Hölle gesprochen hat, dann merkt man richtig, wie er einen unglaublichen Ernst an den Tag gelegt hat und diese Botschaft den Menschen eingetrichtert hat, kann man fast sagen, damit sie es ja begreifen. Und der Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Jetzt muss man noch unterscheiden, es gibt zwei Wörter für Hölle. In diesem Text, den wir gehört haben, in Lukas 16, da steht das griechische Wort Hades. Das ist noch nicht die endgültige Hölle. Luther hat übersetzt mit Hölle. Ich will es mal freier übersetzen und sagen, das ist die Vorhölle. Es ist schon ganz schrecklich dort. Der leidet große Pein, der Reiche. Aber die Pein ist noch nicht am Ende. Die wird noch viel, viel schlimmer, wenn dort die zweite Auferstehung stattfindet. Denn für die Leute, die dort in diesem Hades sitzen, wo der Reiche ist, gibt es auch noch eine Auferstehung. Und dann marschieren alle diese Verlorenen ein in die ewige, endgültige Hölle und das ist die Gehenna. Ist ein furchtbarer Ort. Die Bibel sagt, dieser Ort ist bereitet dem Teufel und seinen Engeln. Das ist eine riesige Menge, die dorthin marschiert. Und der Jesus hat uns gesagt, diese Menge an Menschen, die dorthin marschieren, das ist die größere Zahl. Auch das sagt der Jesus ganz unverhohlen. Es sind nur wenige im Vergleich, die den schmalen Weg mit Jesus gehen und zum Himmel eingehen werden. Und die meisten Menschen gehen auf der breiten Straße, die zur Hölle führt. Steht in der Bergpredigt, ganz deutlich. Das müssen wir wissen. Denn Jesus hat uns sehr, sehr gut informiert über alle diese Dinge. In Matthäus 3, Vers 12 heißt es, er hat die Worfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen, und jetzt kommt es, mit unauslöschlichem Feuer. Das Feuer hört nicht auf zu brennen. Es wird ein ewiges, ein bleibendes Feuer sein. So schrecklich ist die Gehenna. Und die meisten Menschen gehen in diese ewige Gehenna, in diese ewige Hölle. Will Jesus das? Ist das sein Wunsch? Überhaupt nicht. Der Jesus hat alles daran gesetzt, alles, aber auch wirklich alles, was möglich ist, damit der Weg frei wird für uns zum Himmel. Er hat den Himmel verlassen und kam zu uns als Mensch. Das feiern wir ja jetzt zu Weihnachten, dass er als Mensch zu uns kam, obwohl er Gott in Person war. der Sohn des lebendigen Gottes. Er kommt hier als Kind und lehrt uns viele Dinge. Und dann geht er an ein Kreuz und er stirbt dort für unsere Sünden. Es ist überhaupt nicht zu fassen. Ich kann das in meinen Kopf nicht reinkriegen, dass der lebendige Gott selbst zu uns kommt und jämmerlich an einem Kreuz stirbt. Er lässt sich dort abschlachten von bösen Menschen und wehrt sich nicht. Hätte sich ja wehren können. Der Hauch seines Mundes hätte ausgereicht, um diesen ganzen Pöbel, alle, die dort waren und schrien und kreischten, sofort von der Bildfläche wegfegen zu lassen. Das tut er aber nicht. Was tut er? Er betet. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie morden gerade den Schöpfer des Universums. Sie morden den Schöpfer des Lebens. Und er betet für sie. Das ist Liebe. Und so hat er sich selbst hingegeben mit seinem ganzen Leben, mit allem, was er hat, und starb dort elendiglich, um uns den Weg frei zu machen zum Himmel. Dass wir nach Hause kommen können und den Himmel buchen können. Niemand auf dieser Welt kann sich den Himmel verdienen. Niemand. Wir könnten 1000 Kilometer auf Knien rutschen bis nach Rom und sonst wohin. Und dadurch würden wir nicht in den Himmel kommen. Das Einzige, was uns rettet, ist der Retter selbst. Und dieser Retter heißt Jesus. Und es gibt keine andere Rettungsmöglichkeit als nur durch Jesus allein. Und das müssen wir sagen in einer Zeit, wo die Politiker und alle möglichen Leute reden von einer multikulturellen Gesellschaft und multireligiösen Gesellschaft und was sie noch alles reden. Es sind alles Irrwege dieser Welt. Das sind Wege der breiten Straße. Es gibt nur einen Weg nach Hause. In keinem anderen ist das Heil, ist kein anderer Name den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als in dem Namen Jesu allein. Und darum predigen wir diesen Jesus und rufen zu diesem Jesus, damit wir in den Himmel kommen. Das ist der Punkt. Denn dazu ist der Jesus in diese Welt gekommen. Ich bin in diese Welt gekommen, sagt Jesus, um Sünder selig zu machen. Und solche sind wir. Stellt euch vor, meine Mutter hat mir nie das Lügen beigebracht. Und ich konnte es als kleines Kind schon. Ist das nicht Wahnsinn? Man fängt mit der Sünde schon an in diesem Leben. Wir sind alle verlorene Sünder. Und keine einzige Sünde wird Gott in seinen Himmel hineinlassen. Nicht eine. Wenn Gott auch nur eine Sünde in seinen Himmel hineinlassen würde, was würde passieren? Dann wäre der Himmel bald genauso wie diese Erde. Total kaputt. Wie wir sehen, 2 Weltkriege im Vergangenen mit Millionen und Abermillionen von Toten, mit Holocaust, mit Ehescheidungsraten, die in den Großstädten auf 50% zugehen. Und wenn wir denken, wie viel Hass, wie viel Streit damit verbunden ist. Und dann hören wir von vielen Menschen, wie sie Mobbing an den Arbeitsplätzen erleben. Und so gibt es viel Hass und viel Zwietracht unter den Menschen. Das ist Sünde. Und das ist entstanden aus einer einzigen Sünde. Nicht aus 1000 Sünden. Eine Sünde am Anfang im Garten Eden. Und diese eine Sünde hat die ganze Welt zerstört. Und wenn Gott nun sagt, ich lasse euch mit einer Sünde reinen, wenn wir nur eine Sünde getan hätten, dann wäre der Himmel auch bald, ich muss es so sagen, im Eimer. Und das will Gott nicht. Und darum hat gesagt, ein absolutes Verbot gibt es für die Sünde im Himmel. Absolutes Verbot. Niemand wird auch nur eine einzige Sünde hinüberretten können in den Himmel. Keiner von uns. Und wir können uns noch so fromm gebärden, können 1000 Kreuze auf der Brust haben oder sonst was alles, wie fromm wir uns darstellen. Wir sind verlorene Leute. Wir brauchen den Herrn Jesus und sein vergossenes Blut, dass wir das Himmelreich ererben. Anders geht es nicht. Es ist der einzige Weg, den der Jesus uns verordnet hat, dass wir zu ihm kommen und unser Leben bei ihm festmachen. Aber dann dürfen wir froh sein, dann sind wir gerettet, dann sind wir durch. Und trotz unserer Sünde nimmt er uns an und schenkt uns das Himmelreich. Sodass dann, wenn wir sterben, können wir, ich möchte fast sagen, fast fröhlich in den Tod gehen. Natürlich tun wir das nicht, weil wir Menschen hinterlassen. Aber wir hätten einen Grund, fröhlich zu gehen, weil wir dann in die Arme des Herrn Jesus kommen. Das hat er uns doch versprochen im Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, und im Hebräischen steht hier, Das ist das Tal des Todes. Wenn ich im Tal des Todes bin, dann wird er bei mir sein. Wenn ich sterbe, wird niemand bei mir sein. Im Tod selbst. Meine Frau nicht, meine besten Freunde nicht, niemand. Aber einer hat es mir versprochen, das ist der Jesus. Ich werde bei dir sein, wenn du durch das Tal des Todes gehst. Und was macht er? Er führt mich zum Vater. Und dazu ist er in diese Welt gekommen, dass wir an diesen Platz kommen. Das ist wirklich unsere Heimat, wo wir hingehören. Aber schauen wir uns den Reichen nochmal an. Es ist erstaunlich, finde ich, bei diesem Mann, er sagt nicht, es gibt keinen Gott. Merkwürdig. Es gibt ja heute so viele Atheisten. Richard Dawkins in England hat ein dickes Buch geschrieben, 500 Seiten, der Gotteswahn. Einen größeren Blödsinn kann man gar nicht schreiben wie in diesem Buch, weil es total falsch ist. Er meint, er würde ein wissenschaftliches Buch schreiben. Wenn man sich als Wissenschaftler ansieht, was er schreibt, kann man das nur ablehnen und sagen, der Mann hat von Wissenschaft nichts verstanden. Außerdem zu diesem Thema kann die Wissenschaft gar nichts aussagen. Es kommt noch dazu. Da kann uns nur Gott selbst durch Offenbarung sagen, dass er ist. Und das hat er uns gesagt. Aber dieser Mann erlebt jetzt dort in der Vorhölle, dass es doch einen Gott gibt. Und darum sagt er auch nicht zu Abraham, weißt du, ich erfahre hier, es gibt keinen Gott. Das sagt er nicht. Sondern jetzt hat er es erfahren, den gibt es doch. Und noch etwas fällt mir auf hier an diesem Text. Viele Leute in dieser Welt klagen über das Leid in dieser Welt. Sie sagen, es gibt so viel Not und so viel Elend in dieser Welt. Es kann doch keinen liebenden Gott geben deswegen. Und so klagen sie Gott an. Und dieser Mann dort in der Vorhölle erlebt das größte Leid verglichen mit allem Leid in dieser Welt. Viel, viel größer, als was je ein Mensch auf dieser Erde an Leid erlebt. Und er klagt Gott nicht an wegen des Leides. Ist auffällig. Sagt er nicht. Er sagt nicht ein Wort dazu. Sondern warum nicht? Warum sagt er das nicht? Weil er vielleicht auch in einer solchen Abendveranstaltung gewesen ist, wie wir heute sitzen, und ihm wurde das ganz klar und deutlich gesagt, und er hat alle Warnungen gehört. Er hat gesagt, wenn du dein Leben so weiterfährst, du fährst dein Leben zu Schrott und du wirst am Ende in der Hölle sein. Das wurde ihm gesagt. Ein Schritt zu Jesus hin hätte ihn gerettet. Das wusste er. Und jetzt merkt er, das stimmt alles, was verkündigt wurde. Aber für mich ist jetzt zu spät. Und was auch mir auffällt hier, er klagt Gott auch nicht an. Er könnte ja Gott anklagen und sagen, Gott, du bist es, der mich jetzt hier in diesen Platz hingeschickt hat. Das tut er nicht, weil er es wusste. Er wusste alles. Er hat es nur nicht beachtet. Das war alles weit weg von ihm, das bloß nicht. Er hat sich mehr dafür interessiert, wie er seine Aktienberge vergrößern kann, ob er noch eine Villa baut, ob die grün oder blau aussehen soll. Das waren seine eigentlichen Themen. Das Thema Jenseits war bei ihm überhaupt nicht da. Und dann fällt mir noch auf, er könnte ja jetzt sagen, auch zu Abraham, du Abraham, ich bin hier sehr ungerecht beurteilt, dass ich jetzt hier sitze. Sagt er nicht, sondern er weiß. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass Gott die Sünde verurteilt und er verurteilt sie bis in die Hölle hinein. Und das ist ewig angesagt, nicht zeitlich. Ewig wird das sein. Und jetzt hat dieser Mann noch eine dolle Idee. Er wird jetzt plötzlich evangelistisch. Er sagt, Moment mal, ich habe noch 5 Brüder, die sind noch nicht gestorben, aber die leben genauso wie ich. Machen genau so ein Leben, nicht wahr, ohne Gott. Interessieren sich nicht dafür. Und nun sagt er, Abraham, wenn du jetzt mal jemanden hinschickst von hier, vom Totenreich, dort zu den Menschen hin, zu meinen Brüdern besonders, dann warne sie, dass sie nicht hierher kommen. Und was bekommt er zur Antwort? Nein, es wird keiner gehen. Niemand. Denn sie haben Mose und die Propheten. Was heißt das? Sie haben die Botschaft der Bibel. Sie sollen die Botschaft der Bibel lesen und ernst nehmen. Und das bedeutet für uns, wir können in jeden Buchladen gehen und uns eine Bibel kaufen. Und da finden wir die volle Information von Gott. Ist das nicht gewaltig? Wir gehen in den nächsten Buchladen und finden die gesamte Offenbarung, die Gott uns gegeben hat, in einem einzigen Buch und wissen, woran wir sind. Wir müssen es nur glauben. Das ist wichtig. Dass wir nicht sagen, ach, wer weiß, und was weiß ich. Lassen wir uns von keinem modernen Theologen einreden, dass man dieses Buch zerfleddern kann, kritisieren kann. Das kann man nicht, sondern es erfüllt sich ganz exakt und ganz genau das, was Gott gesagt hat. So wird es sein. Und so werden wir es auch erleben, genau wie Gott es hier besprochen hat, wie der Jesus es uns hier in diesem Text sagt. Nun stellen wir uns einmal vor, da würde tatsächlich einer dort vom Totenreich hier erscheinen. Na, da wären sofort die Reporter da. Da würde sich ja keiner bekehren. Die Reporter würden alle da sein. Große, dicke Überschrift in der Bildzeitung: Ein Toter schockiert die Lebenden. Na, so wäre es doch. Nicht? Oder irgendwelche Überschriften, die hätten sofort irgendwelche Überschriften bereit, Balkenüberschriften. Aber er kriegt die richtige Antwort: Sie würden sich dennoch nicht bekehren. Denn sie haben die Botschaft des lebendigen Gottes. Es war einmal während einer Zeltversammlung, einer Zeltmission, und da war ein Mann dort auch hingekommen und der wollte das so etwas lächerlich machen. Und er saß da so in einer Ecke und stand dann immer auf und hat dagegen geredet, hat gelästert gegen diese Botschaft, die vorne verkündigt wurde. Und auf einmal steht er auf und sagte: Wenn es einen Gott gäbe, wovon ihr redet, dann müsste er doch jetzt einen Engel schicken und mich hier verprügeln, wenn ich so gegen Gott lästere. Na ja, und da stand an der anderen Ecke ein Schmied auf, der war so fast 2 Meter groß, hatte so ein Kreuz und sagte: Dazu muss Gott keinen Engel schicken. Das werde ich sofort hier erledigen. Wir sehen, Gott hat manchmal auch Humor. Das ist wunderbar zu wissen. Wir haben einen liebenden Gott und wir haben einen Gott, der auch Humor hat. Und das ist gut zu wissen, solch einen Gott zu haben. Und was machen wir aus einer solchen klaren, eindeutigen Botschaft, die Gott uns gegeben hat? Wir verdrehen das zu einer Lüge. Wissen wir, wo der Platz ist, wo am meisten gelogen wird? Am dicksten, dass sich die Balken biegen? Bei Beerdigung. Da wird am meisten gelogen. Vielleicht erinnern wir uns noch, es gab ein Unglück in Kaprun in Österreich. Und zwar am 11. November 2000. Und da fuhren die Leute mit einer Tunnelbahn durch einen Tunnel bergauf. Und dann trat in diesem Tunnel ein Feuer aus. Und bei diesem Feuer sind 155 Menschen umgekommen. Sie sind alle verbrannt, alle verkohlt. Nun, wenn so viele Menschen sterben, gibt es natürlich auch eine große Beerdigung. Und so war das dann auch. Die war dann angesetzt im Dom von Salzburg. Und weil das so weltbekannt war, dieses Unglück, das da stattfand, wurde das auch in vielen Zeitungen abgedruckt. Und bei uns in der Braunschweiger Zeitung standen Ausschnitte der Predigt des Erzbischofs von Salzburg. Und ich zitiere wörtlich. Er hat gesagt: Der Dom ist eine Auferstehungskirche, keine Grabeskirche. Den Opfern sei darum nicht das Leben genommen, sondern das ewige Leben geschenkt worden. Glaubt mir, sie leben, rief er den Hinterbliebenen zu. Denkt nicht mehr an die verstümmelten Leiber, denkt an die Liebe und die Sehnsucht, mit der sie euch erwarten. Was ist das denn? Ich war schockiert über das, was dieser Mann dort gesprochen hat. Und ich denke, jetzt musst du dem Mann schreiben, dass der aufhört, so zu predigen. Der belügt die Leute nach Strich und Faden. Und ich habe ihm geschrieben, einen langen Brief. Normalerweise schreibe ich einen Brief und dann schicke ich ihn auch ab. Aber diesen Brief habe ich hingelegt, nochmal eine Nacht drüber schlafen, nochmal überlegen. Vielleicht, man muss ganz genau schreiben, damit man ja das ganz korrekt wiedergibt. Und dann habe ich ihm das so geschrieben: Sie haben eine massive Irrlehre verbreitet. Der Jesus sagt, Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind's, die ihn finden. Sie haben nun all den Menschen den Himmel versprochen. Wie kommen Sie dazu? Die Bibel sagt, nur wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das ewige Leben nicht. So deutlich steht das. Dann habe ich ihm geschrieben, wortwörtlich, Sie haben nun allen Unfalltoten das ewige Leben zugesprochen. Das ist kein Trost, noch nicht einmal ein billiger. Es ist eine krasse Lüge im Angesicht der Botschaft Jesu. Ihren Zuhörern haben sie Sand in die Augen gestreut durch ihre falsche Lehre. Alle kommen in das ewige Leben. Sie haben den Menschen genau das gesagt, was die Leute im Kölner Karneval auch singen. Wir kommen alle in den Himmel. Aber nicht, was in der Bibel steht. Sie werden einmal im Gericht Gottes nicht daran gemessen werden, dass viele Leute ihrer Predigt zugestimmt haben. Sie werden daran gemessen werden, was sie den Leuten vorgelogen haben. Das ist ganz massiv. Ich dachte, er wird darauf, weil ich es auch so deutlich gesagt hatte, darauf reagieren. Was er getan hat, er schrieb mir eine lapidare Postkarte ohne jeglichen Inhalt. Wie schrecklich. Daraus schließe ich, er wird weiterhin so predigen und wird die Leute in Sicherheit wiegen, dass sie alle so bleiben können und sie werden in den Himmel kommen. Ich hatte ihm auch noch geschrieben, stellen Sie sich vor, man hätte am Eingang, als die Leute in diese Bahn eingestiegen sind, folgende Frage gestellt. Glauben Sie an den Herrn Jesus? Die meisten hätten gesagt, hören Sie mir auf mit solchem frommen Kram. Wir wollen hier Urlaub machen, wir wollen die Tage genießen. Wir wollen nichts Frommes hören. Hören Sie auf damit. Und vielleicht einer, vielleicht zwei, auch drei hätten gesagt, ach wunderbar, dass Sie die Frage nach Jesus stellen. An ihn glauben wir. Und mit ihm sind wir auch hier. Wir haben sogar unsere Bibel mit. Das hätten aber nur ganz, ganz wenige gesagt. Und wir können die Probe aufs Exempel machen. Wir brauchen gerne nur hier draußen rauszugehen und irgendwelche Leute zu fragen. So leben die meisten Menschen. Und dann dürfen wir den Leuten nicht die Unwahrheit sagen. Wir müssen den Leuten das sagen, was die Bibel uns wirklich lehrt. Weil aber diese Hölle so schrecklich ist, und wir die Aussagen der Bibel an dieser Stelle nicht mögen, oder die meisten Menschen nicht mögen, haben wir eine unvorstellbare Fülle von Irrlehren selbst entwickelt, die dieser Botschaft der Bibel entgegenstehen. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier und dort auf der Geburtstagsfeier war eine strenge Katholikin. Ich dachte, das ist gut, jemand von denen zu haben, dann kann ich eine Frage loswerden, die ich nicht beantworten kann. Und ich sagte dann zu dieser Frau, Sie wissen ja auch, als Papst Johannes Paul II. Am 2. April 2005 starb, hat er ein offizielles Dokument verfasst. Das tun die Päpste immer, wenn es ans Sterben geht. Sie verfassen ein offizielles Dokument, das ist also nicht nur so ein Brief, sondern das ist dann für alle Katholiken gedacht. Und so hatte er auch ein solches Dokument verfasst und dort reinschreiben lassen, wenn ich gestorben bin, dann soll man für mich beten. Und da habe ich dieser Frau gesagt, ich sage, können Sie mir das erklären, warum man noch für ihn beten soll, wenn er schon tot ist? Da sagt sie, das kann ich Ihnen erklären, gar keine Frage. Das hängt zusammen mit der Fegefeuerlehre. Und da sagt sie, schauen Sie, auch ein Papst ist noch nicht ganz fertig mit seinem Leben. Er ist noch auch unvollkommen. Und dann muss er erstmal ins Fegefeuer. Und da bleibt er 100 oder 1000 Jahre, das wissen wir nicht, wie lange. Aber wenn da jetzt viele Leute sind, die viel für ihn beten, dann wird diese Zeit verkürzt. Oh, ist doch merkwürdig. In meiner Bibel steht das nicht. Nach meiner Bibel ist so, wie der Jesus in Lukas 16 steht, bin ich entweder sofort im Paradies oder ich bin in der Hölle. Und dann sagte ich, jetzt interessiert mich mal, kommen Sie auch ins Fegefeuer? Und da sagte die, nein, ich nicht. Ich war ganz erstaunt, strenge Katholik, und sagte, ich komme nicht ins Fegefeuer. Ich dachte, das wäre für alle. Und da sagt sie, nein, ich komme dort nicht hin, denn für mich gilt, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Hat mich gefreut. Diese Frau hat's verstanden. Es ist für mich vollbracht. Ich muss nichts mehr tun. Es gibt kein Fegefeuer, gar nichts mehr für mich. Ich bin sofort nach dem Tode in der Hand des lebendigen Gottes. Bei Jesus Christus. Da hatte sie den Papst in ihrer Erkenntnis meilenweit überholt. Das ist nicht schön? Freue ich mich immer drüber. Wenn jemand durchbricht, richtig zum lebendigen Glauben und die Bibel ernst nimmt. Ich hatte Vorträge in Österreich und da hat man mir gesagt, in unserem Dorf lebt eine Frau, die kann sogar sagen, wie lange jemand im Fegefeuer sein muss. Ich sage, das ist aber merkwürdig. Erstens gibt's das gar nicht und woher will sie es wissen? Also solche Dinge sehen, wir Menschen haben die unmöglichsten Dinge erfunden und die uns weit weg von der Bibel bringen. Das ist ja der Grund, warum wir im Land der Reformation so weit von der Bibel entfernt worden sind. Weil wir allen möglichen Kram glauben, was uns gesagt wird. Wir müssen zurück zur Bibel, zu dem, was Jesus gesagt hat, der die Wahrheit ist und kein anderer ist die Wahrheit. Und das, was er sagt, gilt, ist verbindlich für uns, das stimmt. Und wenn er mir zusagt, du bist errettet, dann glaube ich das und dann bin ich froh darüber und ziehe meine Straße fröhlich. Das ist doch die Botschaft des Evangeliums. Ich muss nicht 1000 Jahre erst noch in Vögelfeuer rumgewurschtelt werden. Muss ich nicht. Das ist eine Botschaft. Es gibt unglaublich viele Irrlehren bezüglich des Todes. Ich muss einige davon einmal nennen, damit wir gewarnt sind davor. Die Mormonen sagen, man kann sich für Tote taufen lassen. Das ist der Grund, warum in Salt Lake City, der Stadt der Mormonen, es die größten Computer gibt mit den größten Speicherplätzen. Die sammeln in der ganzen Welt Daten von Personen und speichern die dort auf ihren Rechnern. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, mein Urgroßvater, der hat nicht geglaubt, dann kann man sich, wenn die Daten haben, für den taufen lassen. Und dann kommt er auch in den Himmel. Haben die erfunden. Es ist nicht zu fassen, was wir Menschen auf diesem Gebiet alles erfunden haben. Dann gibt es die Neuapostolische Kirche. Die haben auch alle möglichen Dinge erfunden. Und da gibt es dann Verwandte, wo man sagt, ja, die haben nicht geglaubt, die sind jetzt verloren. Nein, bei uns nicht. Unsere verstorbenen Priester, die gehen jetzt hin im Totenreich und verkündigen denen und dann werden die auch gerettet. Und dann sagen viele Leute, das ist ja prima, da kann ich ja alle die schon gestorben sind, die nicht geglaubt haben, die kann ich ja alle noch hineinholen, noch nachträglich in den Himmel. Das geht nicht. Das müssen wir wissen. Es gibt ein zu spät. Es gibt keine Möglichkeit, da drüben noch irgendetwas zu korrigieren. Und die Zeugen Jehovas sagen, und da schreiben sie ganz, ganz viele Texte, dass die Gehenna das Grab ist, also diese Hölle, dass das Grab, das wird, dieser Ernst der Sache wird auch weggenommen und das ist nur das Grab. Und da habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, ich sage, und wie ist das eigentlich mit Stalin und Hitler und all diesen Leuten? Ja, die bleiben im Grab. Und ich sage, und die werden nie zur Rechenschaft gezogen. Die durften Millionen von Menschen in den Tod schicken, und haben furchtbare Dinge auf dieser Welt angestellt und sie werden überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen. Da sagen die, nein, die bleiben im Grab. Was haben wir Menschen doch bloß für Lehren erfunden, die uns weit, weit wegführen von der Botschaft der Bibel. Das ist grausam. Ich empfinde das sehr grausam, dass man solche Dinge erfunden hat, weil wir dann diese Leute, die sich da ankoppeln, einen falschen Weg gehen und das Ziel verfehlen. Das ist die Tragik daran. Dann gibt es eine andere Gruppierung, die sagen, es gibt gar keine Hölle. Die sagen zwar noch, ja, wenn man an Jesus glaubt, kommt man in den Himmel. Aber die anderen, die werden in den Feuersee geworfen, da verbrennen die einmal, sind sie weg. Stimmt aber nicht. Die Bibel sagt, es ist ein unauslöschliches Feuer. Und das können wir im Alten Testament sehen, als die Menschen, als Mose vor Gott stand und der Dornbusch brannte. Der war voll im Feuer, aber der verbrannte nicht. Jenseits der Todesmauer gilt nicht mehr unsere Physik und unsere Chemie. Das ist eine andere Physik. Und wenn dort die Bibel sagt, es ist ein ewiges, ein unauslöschliches Feuer, dann ist es das auch. Und das wird kein Mensch durch eine falsche Lehre entkräften können. Es bleibt dabei, was Gott uns sagt. Und so wollen wir uns halten an dem Wort Jesu, was er uns gelehrt hat und wo er uns gewarnt hat und wo er uns mit einem liebenden Ruf ruft, komm doch. Lass dich doch einladen. Nimm doch nicht den ganzen Blödsinn dieser Welt an, sondern komm, lass dich einladen. Ich will dich hier und heute retten. Du musst nicht irgendwelche Dinge tun und erfinden, sondern du kommst zu mir, sagt Jesus, und ich möchte dir aus Liebe den Himmel schenken. Aber wenn du sagst, ich möchte das nicht, musst nicht. Keiner wird gezwungen. Das ist das Großartige, wo ich drüber staune, diesen Freiheitsgrad, den der Jesus uns einräumt. Da waren schon einige Jünger von Jesus weggegangen. Sie haben es schon mal erkannt und dann laufen sie weg. Diese dummen Kerle, kann man doch nur sagen. Und dann fragt Jesus den anderen, die noch geblieben waren, wollt ihr auch weggehen? Das heißt, Jesus zieht keine Mauer herum, sagt, ihr müsst bleiben, so wie damals in der DDR. Keine Mauer, kein Stacheldraht, nichts. Er gibt ganz frei. Er sagt, ihr könnt auch gehen. Und was sagt Petrus? Nein, wir werden doch nicht von dir weggehen. Du alleine hast Worte des ewigen Lebens. Wir bleiben bei dir. Bei dir bleiben wir, gar keine Frage. Und das wollen wir uns auch zurufen und sagen an diesem Abend, wenn wir den Herrn Jesus schon kennen, Herr, bei dir bleiben wir. Und ich bete das sehr oft und sage immer wieder dem Herrn Jesus, achte doch darauf, dass ich nicht mal von dir weggehe, dass nichts in meinem Leben kommt, dass ich von dir weggehe. Ich will bei dir bleiben. Wie wunderbar, dass wir bei dir bleiben dürfen in alle Ewigkeit. Du schenkst uns ewige Heimat. Und der Jesus hat uns den Weg so klar, so einfach beschrieben, wie wir dorthin können. Indem wir zu ihm kommen und unser Leben ihm anvertrauen. Und ihm sagen, Herr, du weißt, ich bin ein ziemlicher Lump. Ich bin zu allem Möglichen fähig. Zu allem Möglichen, was ich alles tun kann. Ich kann hassen, ich kann alles. Ich kann lügen, ich kann auch stehlen. Wenn keiner zuguckt, kann ich alles. Herr, du siehst, so bin ich. Aber Herr, mach mich neu. Verändere mich. Und nimm mir alle Schuld ab, dass nichts mehr übrig bleibt, gar nichts. Und Herr Jesus sagt, gut, dass du gekommen bist, ich werde dir alles vergeben, alles. Ich setze das Sündenkonto auf Null und Gott wird dich ansehen, so als hättest du nie in deinem Leben auch nur eine Sünde getan. Alles ist vergeben. Das tut er aus Liebe zu uns, wenn wir kommen. Aber wenn wir nicht kommen, haben wir es nicht, dann gehen wir nach Hause mit dem großen alten Paket von Sünde, das uns trennt von Gott und zuerst in die Vorhölle bringt und dann in die ewige Hölle. Und da wollen wir nicht hin. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Darum gehe ich raus und sage, das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, die wir zu sagen haben. Ich war jetzt in Namibia gewesen und ich erinnere mich noch an einen Abend, da war eine Frau gekommen. Und sie hatte sich so richtig satt, kann man sagen, so voller Freude bekehrt. Und hinterher hatte sie Tränen in den Augen vor Freude. Und dann habe ich sie eine Woche später wieder gesehen. Und dann kam sie auf mich zu und da sagte sie, wissen Sie, ich habe ja schon sehr viel gewusst über die Bibel. Aber Sie haben mir den Himmel gebracht. Das ist der schönste Satz, den ich je gehört habe. Sie haben mir den Himmel gebracht. Und das ist das, was der Jesus tut. Ich habe es ja nur weitergegeben, ich habe es ja gar nicht gebracht. Ich kann ja nur weitergeben, was die Botschaft der Bibel uns anvertraut hat. Es ist ja der Jesus, der uns den Himmel gibt. Aber wir müssen uns dafür entscheiden und das wirklich annehmen und sagen, ja, Herr Jesus, das nehme ich jetzt aus dankbar aus deiner Hand an. Darum sind wir jetzt gefragt, was machen wir? Was machen wir mit der Botschaft? Gehen wir nach Hause, wie wir es gehört haben, ohne Veränderung? Oder machen wir uns auf den Weg, wie der Jesus uns einlädt und sagt, ja, hier bin ich habe es verstanden, ich komme. Ich nehme heute den Himmel in Empfang durch den Herrn Jesus, der mich reich machen will. Da war ein Missionar bei den Eingeborenen und er predigte in einer klaren Weise. Und da hat er beobachtet, wie ein Eingeborener bei jeder Predigt dabei war. Der fehlte nie. Der hörte aufmerksam zu und war immer dabei. Und eines Tages fasst der Missionar sich Mut und sagt zu ihm, sag mal, willst du dich nicht auch mal bekehren? Da sagt dieser Mann, ja, in einem Jahr. Kann man nichts machen. Wenn in einem Jahr, es ist Freiheit angesagt, es gibt keinen Zwang. Und nur aber, er beobachtete, wie er auch zu den anderen Predigten immer wieder erschien. Er war da. Und dann, eines Tages, fasste sich der Missionar wieder Mut und sagte, ging auf ihn zu und sagte, sag mal, willst du dich jetzt nicht mal bekehren? Zu Jesus, damit du ewiges Leben hast. Ja, sagte er, in einem Jahr. Und nun wusste der Missionar schon, den brauchst du gar nicht wieder zu fragen, seine Antwort ist immer in einem Jahr. Irgendwie wollte er nicht, hatte eine gute Ausrede vielleicht. Aber auf einmal wurde der Mann ganz schwer krank, sogar todkrank. Und dann ließ der Eingeborene den Missionar rufen, weil er wusste, der Missionar hat gute Medizin. Und der Missionar kam auch und er brachte so eine große Flasche mit und hat draufgeschrieben, bitte einnehmen in einem Jahr. Da sagte der Eingeborene, in einem Jahr bin ich längst tot. Ich brauche eine Medizin, die ich jetzt einnehmen muss, jetzt im Augenblick, jetzt brauche ich, dass ich heil werde. Gib mir eine Medizin, die ich sofort einnehmen kann. Aber da hatte er endlich verstanden, worum es ging. Und schauen wir, diese Medizin, die uns rettet, die uns in den Himmel bringt, die brauchen wir heute, nicht in einem Jahr. Kann längst zu spät sein. Heute. Und das ist das Großartige, der Jesus bietet es heute an. Heute, wenn ihr die Stimme hört, dann kommt und macht's fest. Heute dürfen wir uns rufen lassen. Und heute werden wir eingetragen im Buch des Lebens, nicht übermorgen, heute. So präzise, so genau hat es uns der Jesus angeboten. Als der Jesus im Hause des Zachäus einkehrte, sagte er, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, weil er sich heute bekehrt hat und nicht erst in 4 Wochen. Und das gilt für uns auch. Und so machen wir es jetzt auch. Das bieten wir an, wer das will. Ich werde meine Bibel nehmen, wo wir jedem Wort glauben dürfen. So hat es ja Paulus auch gesagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Ich werde den Weg skizzieren und dann werden wir, wer will, werden wir beten miteinander. Und dann sind wir durch, sind wir eingetragen im Buch des Lebens, wenn wir wollen. Wir machen das jetzt gleich so. Wir gehen hier in diesen Raum, da haben wir Platz genug. Man kann auch jemanden mitbringen, wenn jemand sagt, ich habe mit dem Auto jemanden mitgebracht, dann kommen beide. Der, der eingeladen hat und der, der noch zum Himmel eingeladen wird. Ist das nicht schön? Beide kommen. Wir können hier reingehen, wir können aber auch durch diese Tür oder durch die reingehen und dann außen rumgehen und da auch reinkommen. Also wenn man sagt, ich will da nicht gesehen werden, dass ich da gewesen bin. Höre ich immer wieder, sowas gibt's auch. Aber ist alles keine Frage, egal wie wir kommen. Hauptsache, wir kommen und machen das fest und gehen nach Hause heute mit einem neuen Status, mit dem Status des Kindes Gottes. Ich bin hier und heute Miteigentümer des Himmels geworden, weil ich den Herrn Jesus angenommen habe. Ist das nicht schön? Genau, das steht zur Debatte. Wir wollen ihm dafür danken, für diese großartige Einladung, die der Jesus uns gibt. Und ich möchte das in einem Gebet jetzt tun. Herr Jesus Christus, ich möchte dir so von ganzem Herzen danken, dass du uns die Wahrheit gebracht hast. Und Herr Jesus, Wir erkennen, du willst uns nicht schockieren, indem du uns sagst, was nach dem Tode ist, sondern du willst uns helfen, du willst uns retten, du willst uns deutlich machen, auf welcher schiefen Bahn wir uns befinden. Und du rufst uns und sagst, komm doch, gerade dich will ich auch retten. Gerade dich habe ich so lieb, dass ich in Ewigkeit mit dir im Himmel zusammen sein möchte. Komm, lass dich einladen. Danke, dass du uns das zurufst, einem jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass wir kommen und daran nicht vorübergehen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns Menschen so liebst und dass du uns siehst in unserem verlorenen Zustand und dass du alles daran gesetzt hast, dass wir nach Hause kommen können und frohen Herzens dann unsere Straße ziehen können, wenn wir bei dir gewesen sind und den Weg mit dir weitergehen. Danke dafür, Jesus Christus. Und danke für jede Seele, die du heute retten wirst, für jeden, der das verstanden hat und sich auf den Weg macht zu dir. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Und du hast uns gesagt, wenn nur einer umkehrt, wird schon große Freude im Himmel sein. Herr, und was für eine Freude, wenn sich viele auf den Weg machen und das Himmelreich finden. Danke, 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 Herr Jesus Christus. Amen. Ich gehe unmittelbar jetzt dort rüber und man kann einfach schon dorthin kommen.